erbarmen und gnädig. Jesus Christus, du bist der Herr unseres Lebens. Danke, dass wir dein Wort haben, und wenn wir jetzt ja diese Zeit der Predigt haben, dann möchte ich dich bitten, dass du uns leitest durch deinen Heiligen Geist im Reden und im Hören. Es braucht jetzt dich, dein Wirken, dass unsere Herzen bereit sind, dass die Augen des Herzens offen sind zu hören, Herr, und dass Glaube gestärkt wird, Glaube geweckt werden kann, dass Glaube wächst. Danke, dass du jetzt da bist. Amen. Wir sind ja vor kurzem in die neue Predigtserie eingestiegen. Im ersten Petrusbrief wollen wir uns jetzt so ein bisschen bewegen. Und David ist eingestiegen mit einleitenden Gedanken und auch zur Person von Petrus. Und heute dürfen wir den ersten Text aus 1. Petrus anschauen miteinander. Susan hat schon die ersten Verse vorgelesen, 1 bis 12. Fürs Verständnis von einem Brief ist es ja wesentlich zu wissen, wer hat ihn geschrieben, in welchem Auftrag und auch an wen ist er gerichtet. Und wir lesen hier in den ersten zwei Versen, es ist an, aber es geht noch nicht, kannst du mal reinklicken, jetzt. Petrus, Apostel Jesu Christi, so stellt er sich vor. Wir lesen hier von diesem Petrus. Dieser Name hatte Simon bekommen von Jesus selber. Dieser Name bedeutet Fels übersetzt. Jesus hat damit verbunden, dass er als Hirte der Gemeinde, als Hirte der Schafe, die Schafe weiden soll, und mit dem Weiden ist verbunden, dass die Herde gestärkt wird. Und das ist auch mit der Hauptgrund, warum Petrus diesen Brief hier an die Christen schreibt. Petrus soll zur Stärkung der Gemeinde beitragen. Und diese Stärkung der Gemeinde ist auch ein Grundanliegen hier vom ersten Petrusbrief. Es geht um Ermutigung. Und wir lesen hier von diesem Petrus, derjenige, der als erstes verstanden hatte, dass Jesus der Christus ist. Wir lesen hier von dem Petrus, der ein enger Freund von Jesus war. Der Jesus bis in den Tod folgen wollte. Derjenige, der ihn aber dann auch verleugnete. Aber auch dieser Petrus, der letztlich von Jesus zum Feld der Gemeinde ernannt wurde. Apostel, das bedeutet so gut übersetzt wie Bote. Und ganz klar, zu einem Boten gehört ein Auftraggeber. Und das ist Jesus Christus selber mit seinem Evangelium. Also wenn Petrus hier schreibt und etwas zu sagen hat, auch uns heute Morgen, dann hat es Gewicht, dann ist es ernst zu nehmen, weil diese Botschaft ist nicht auf dem Mist von Petrus gewachsen, sondern er ist nur Botschafter an Jesus Stelle. Der Brief ist an die gerichtet, die von Gott erwählt sind, lesen wir hier. Die Erwählten nach der Vorhersehung Gottes, nach seinem Plan, wurden diese Leute zur Gemeinschaft mit ihm bestimmt. Und der Brief ist an diese gerichtet, und dann lesen wir hier, dass sie fremd sind. Die wohnen in dieser Welt als Fremde. Die Empfänger leben nur vorübergehend in ihrem Land. Es sind diejenigen, die ihr Bürgerrecht woanders haben. Und in Vers 2 lesen wir, dass, was diese Leute sonst auch noch ausmacht, sie sind an den Gehorsam von Jesus Christus gebunden und sie haben Vergebung der Sünden erfahren. Wir wollen uns jetzt den ersten 12 Versen widmen, und das ist ein sehr gehaltvoller Abschnitt. Und es wird nicht ausreichen, alles zu beleuchten. Ich möchte heute Morgen mit euch drei wesentliche, fundamentale Dinge herausgreifen, und wir werden einen Blick in die Vergangenheit richten, einen Blick in die Zukunft und einen Blick in die Gegenwart, also ins Hier und Heute. Lass mich weiterlesen in Vers 3. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Das Erste, was ich hier aus dem Text fundamental herausgreifen möchte, ist, dass Petrus die Auferstehung von Jesus Christus verknüpft mit unserem neuen Leben, das wir haben. Jesus hat nicht nur den Tod besiegt, nein, er hat auch neues Leben errungen. Nicht nur für sich, sondern auch für uns. Und das ist ein Leben, das erfüllt ist, ein Leben, das ewig bleibt. Ein glückliches, erfülltes, ewiges Leben. Das klingt sehr idealistisch, wenn das nicht sogar einer Ideologie folgt. Man liest das immer wieder, dass Menschen bestrebt sind, das Leben zu verlängern. Und wir sind schon weit in der Wissenschaft, dass da einiges möglich ist und man auch was einfrieren kann und weiß was ich, was da für Versuche auch unternommen werden. Es gibt einen großen Anteil der Menschen, die würden gerne ewig leben. Weiß nicht, wie es euch da geht. Aber wo spätestens alle dabei sind, ist sicher zu sagen, ich möchte ein erfülltes Leben haben. Und Gott hat in seinem großen Erbarmen durch die Auferstehung von Jesus Christus uns genau dieses ewige Leben, das erfüllt ist, das von Glück geprägt ist, von Freude geprägt ist, geschenkt. Jeder von uns, der hier schier mit seiner eigenen Sünde und seiner eigenen Schwachheit verzweifelt, dem ist diese Nachricht pure Hoffnung. Und dieses wiedergeborene, neue Leben, das beginnt nicht irgendwann. Es heißt hier, wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, darf das von sich behaupten, dass das etwas ist, was in der Vergangenheit liegt. Wir sind aus der Gefangenschaft der Sünde befreit worden. Das mag sich manchmal nicht so anfühlen. Das hat sich sicher nicht für die damaligen Christen in diesen Regionen, wo Petrus schreibt, so angefühlt, die sicher auch unter starker Verfolgung litten. Und es fühlt sich auch für uns als seine heutigen Nachfolger oft nicht so an. Aber das ändert nichts an dieser Tatsache, die wir hier lesen, dass wir von Neuem geboren sind in ein neues Leben, das ewig hält. Wenn es um die Gewissheit unseres Glaubens geht, dann schenken wir dem Wort Gottes, das lebendig und wahr ist, mehr Vertrauen als unserem Gefühl, das manchmal etwas anderes spricht. Dem Gefühl der Unzulänglichkeit vor Gott zum Beispiel. Du und ich, wenn wir an Jesus Christus glauben, an seinen heiligen Namen, dann sind wir wiedergeboren, haben bereits jetzt das neue Leben. Und begründet ist diese Tatsache eben nicht darin, dass sich das für uns vielleicht so anfühlt oder nicht, sondern begründet ist es darin, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist und lebt. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Glaubst du das? Grundlage deines Glaubens, die Gewissheit des Glaubens, der Errettung, die Auferstehung von Jesus Christus von den Toten, der dir neues Leben schenkt. Neulich habe ich mich mit einem Freund unterhalten, der sehr darunter leidet, unter seiner Situation nach einer schweren Krebserkrankung, dass er vor Gott zu wenig vorzuweisen hat am Ende, wenn es zu Ende geht. Er tappt immer wieder in diese Falle, zu glauben, Gott wird ihn am Ende doch noch abstrafen und richten. Er wäre sich nicht sicher, wie Gott ihm begegnen wird. Ich weiß nicht, ob du ähnliche Gedanken kennst, wenn du mal wieder in die Falle der Sünde getappt bist und dann denkst, ja, jetzt müsste ich eigentlich zu Gott gehen. Traue mich gar nicht so richtig. Mein Gottesbild ist da vielleicht auch ein bisschen in dem Moment verschoben und ich denke an einen strafenden, zornenden Gott. Du darfst deine Gewissheit des Glaubens und die Gewissheit, die Errettung in ein neues Leben zu haben, nicht abhängig machen von deinem Gefühl, sondern vom Gott, vom Wort Gottes alleine. Es ist die Grundlage, die wir haben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und lebt. Apostel Johannes, der drückt es in 1. Johannes 5, Vers 13 folgendermaßen aus. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Christus als der Auferstandene hat die Vergangenheit, deine Vergangenheit im Griff. Du wurdest wiedergeboren, wenn du an den Sohn Gottes, Jesus Christus, glaubst. Und das ist nicht passiert aufgrund, weil du ein tolles Erlebnis hattest oder irgendwelche Gefühle damit verbindest oder weil du besonders geeignet bist oder Fähigkeiten besitzt, sondern aufgrund von Gottes großem Erbarmen. Es ist und bleibt die Gnade, die dich rettet. Das Zweite, was ich jetzt fundamental hier aus dem Text herausgreife, schaut in die Zukunft. Lesen wir Vers 3, ab Vers 3 nochmal. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Jesus als der Auferstandene hat nicht nur unsere Vergangenheit, die Wiedergeburt im Griff und gewirkt, sondern er weiß auch, wenn wir in die Zukunft schauen, was da passieren wird. Und er teilt es uns hier mit über Petrus. Wir haben eine sichere Hoffnung, lesen wir hier. Gott hat uns nicht nur ein neues Leben hier in dieser Welt geschenkt, nein, sondern auch ein unvergängliches und makelloses Erbe zuteil werden lassen. Die Herrlichkeit Gottes, der überschwängliche Reichtum des Schöpfers des Universums, ist dieses Erbe. Die Herrlichkeit Gottes, Gott, der diese Welt geschaffen hat, dem alles in diesem Universum gehört, dessen Reichtum nicht zu überbieten ist, der macht uns zu Erben. Und wir werden diese Herrlichkeit Gottes eines Tages erben. Dann wird sichtbar, was jetzt noch teilweise im Verborgenen liegt. So wie der Tod für Jesus nicht das Ende war, er ist auferstanden, so ist auch für uns der Tod hier auf dieser Erde nicht das Ende. Wir haben heute eine Tendenz in der Gesellschaft zu sagen, du musst das Beste aus deinem Leben hier und heute herausholen. Unzählige selbsternannte YouTube-Stars und TikToker und sonstige Influencer tun in ihren Videos und Internetblogs uns als Ratgeber zur Seite stehen, wie wir die Version von uns selbst, die beste Version von uns selbst werden. Ihr müsst das mal durchforschen. Da weiß jeder besser, wie es funktioniert, das meiste aus seinem Leben herauszuholen und eben die beste Version von sich selbst zu werden. Jeder von uns möchte ja auch wirklich glücklich sein, erfolgreich und dieses Leben auch auskosten. Und Gott sei Dank dürfen wir echtes Glück im Hier und Heute erleben, indem wir eine sichere Hoffnung haben. Der Schöpfer von allem, was die Welt je gesehen hat und das ganze Universum beinhaltet, macht uns durch seinen Tod, durch den Tod seines Sohnes, zu Miterben. Wir erben die Herrlichkeit Gottes. Und diese, wie es hier heißt, wird nie seinen Wert verlieren. Wir haben echte Hoffnung. Das ist mal das, was uns in Zukunft erwartet. Das Dritte, was ich jetzt herausgreife, ist das, was auch mit dieser Hoffnung in Zusammenhang steht, aber hier vor allem jetzt hier in diese Gegenwart reicht. Diese Hoffnung, die wir haben, die beeinflusst sehr stark unser Leben hier. Lass uns weiterlesen. In 1. Petrus, die Verse 6 bis 9. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss euch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Jesus als der Auferstandene hat nicht nur in unsere Vergangenheit gewirkt und ist uns auch nicht nur in die Zukunft vorausgegangen, in dieses ewige Leben in der Herrlichkeit Gottes. Nein, er hat auch unsere Gegenwart im Griff. Wir sollen durchdrungen sein von einer Freude, von einer jubelnden Freude. Menschlich gesehen ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn wir uns in unser eigenes Leben schauen, wenn wir nur schon den Blick öffnen für die Schwierigkeiten hier in der Schweiz oder sonst irgendwo auf der Welt. Mit überwältigender und jubelnder Freude sollen wir als Christen, als Jesus-Nachfolger durchs Leben gehen. Entspricht das dem, wie du zurzeit durchs Leben gehst? Gerade für diejenigen unter uns, die besonders gerade an einem Missstand in ihrem Leben leiden, die manches Schwere durchmachen. Aber Gottes Worte sind hier so konkret und lebensnah. Petrus benennt es hier, er verordnet ja nicht einfach nur leichtsinnig Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, er spricht es ehrlich aus, es kommen Prüfungen verschiedenster Art. Manch Schweres, was wir erleiden müssen. Also unsere Freude, die Petrus hier anspricht, ist nicht darin begründet, dass wir andauernd in unserer Komfortzone uns bewegen und ja nicht irgendwas Riskantes wagen müssen. Es liegt auch nicht daran, dass es uns immer so tippitoppi geht und wir gut drauf sind. Es geht auch nicht darum, weil uns Gott einfach in Watte einpackt und vor allem bewahrt. Unsere Freude liegt auch nicht darin begründet, dass er jede Versuchung von uns fernhält, dass wir keine Probleme haben mit der einen oder anderen Sünde. Und unsere Freude liegt auch nicht darin begründet, dass wir hier im Hier und Jetzt jede Krankheit, jede Schwachheit, jeden Schmerz und auch jede Unversöhntheit einfach weggenommen bekommen von ihm. Wir haben allen Grund, uns zu freuen und zu jubeln, weil wir in der Vergangenheit eine Wiedergeburt erleben durften und weil wir in eine herrliche Zukunft gehen. Weil wir Miterben sein werden an dem, was Gott für uns bereithält. Manches von dem Schweren und kaum Auszuhaltenden nimmt uns Gott nicht einfach weg, sondern er gibt sie uns als Prüfungen zur Bewährung unseres Glaubens, schreibt Petrus hier. Eine kurze Zeit der Prüfung im Vergleich zu dem, was dann ewig kommt. Und Petrus bringt hier das Bild vom Gold ins Spiel, das durch Feuer gereinigt wird und geprüft wird. Also durch Feuer wird Gold einmal gelöst, die ganzen Unreinheiten werden gelöst und es kommt nachher echter, purer, wertvoller heraus. Und das ist, was mit unserem Glauben passiert in Prüfungen. Gott hat zum Ziel, unseren Glauben echter und wertvoller zu machen. Es wäre gefährlich zu sagen, du musst einfach nur glauben und Gott will dich heilen, er will für dich Reichtum, er will einfach, dass es dir gut geht. Solche Aussagen vernachlässigen die Tatsache, dass Gott bewusst in seinem Plan Prüfungen schickt, die es gilt auszuhalten. Schwere Zeiten, Schmerzen, Leiden und Herausforderungen können zu Prüfungen werden, die Gott uns gibt für unseren Glauben. Sie reinigen uns vor allem von falschen Gottesbildern, die wir haben. Und sie reinigen uns auch von einem falschen Bild, das wir über uns selbst haben. Dann, wenn wir uns vielleicht erheblich vor Gott zeigen oder wenn wir uns in einer falschen Demut vor Gott zeigen. Sie machen unseren Glauben echter, diese Prüfungen. Und vor allem machen sie ihn wertvoller. Wie das Gold, das durch das Feuer erprobt wird. An der Stelle möchte ich gerne doch noch wichtig hinzufügen, dass Gott trotzdem heute noch Wunder tut. Und ein Gott ist, der heilt. Und dafür bete ich, wenn ich das tue für jemand oder für mich selber, dann tue ich das aus einem tiefen Herzen heraus, weil ich glaube, dass Gott uns auch vor Versuchung bewahren will. Er will uns Leid wegnehmen. Wenn ich für Heilung, Wiederherstellung, Leidensfreiheit bete, dann tue ich das trotzdem aus dem tiefsten Herzen und im Glauben. Dass Gott uns Prüfungen schickt, schließt nicht aus, dass Gott in seiner Gnade gerne auch Rettung schenkt, heilt und Leiden wegnimmt. Ja, wir dürfen und sollen für Wunder, für Heilung, für Wiederherstellung beten. Das entspricht zutiefst dem Willen Gottes für unser Leben. Ich bete aber auch darum, dass Gottes Wille passiert. Ich bete dafür, dass mein Gegenüber oder auch ich selbst in den Schwachheiten des Leidens dann starke Schultern bekomme, um es zu tragen. Dass er uns ein geduldiges Warten schenkt auf sein Eingreifen. Er ist es, der auf jeden Fall den Zeitpunkt und das Wie bestimmt, Und wir beten dafür, dass er es tut, weil er es versprochen hat. Petrus wird später in Kapitel 2 schreiben: Er, also Jesus, der unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen hat, so dass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Ja, durch seine Wunden seid ihr geheilt. Prüfungen kommen und sie gehören dazu. Es geht darum, sie auszuhalten, aber sie halten uns nicht davon ab, für Gottes Eingreifen zu beten. Im Gegenteil, sie treiben uns genau in dieses Gebet hinein und bringen uns auch in die Abhängigkeit vor Gott. Unser Predigttext, der schließt damit, dass schon die Propheten versucht haben, das Evangelium, die gute Nachricht von Gott einzuordnen und kommen zu dem Schluss. In Vers 12 lese ich gleich vor: Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Voraussagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Ihr habt das Evangelium gehört, dieses Evangelium, wo sogar die Engel mehr darüber wissen wollen, weil sie lustig gemacht worden sind. Jesus hat in der Vergangenheit dafür gesorgt, dass du und ich, wenn wir an ihn glauben, wiedergeboren sind. Jesus hält auch die Zukunft bereit, ein wunderbares Erbe. Und in dieser Hoffnung, die wir im Hier und Heute haben, sind wir gesegnet, weil wir uns freuen dürfen. Prüfungen, die kommen, die machen unseren Glauben stärker. Ihr habt das Evangelium von der Gnade Gottes gehört. Ich möchte euch heute Morgen ermutigen, dass wir, du und ich, als Gemeinde in Obwalden immer mehr diesem Wort Gottes Vertrauen schenken. Auch mehr als unseren Gefühlen oder Dingen, die uns vielleicht immer wieder davon wegbringen. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Im Urtext heißt lebendig. Diese Hoffnung, die lebt, die soll sich auswirken, die soll sich zeigen. Und ich hoffe, dass 1. Petrus hier an der Stelle euch dazu ermutigt, uns dazu ermutigt. Ich möchte gerne beten. Ja, mir bleibt einfach noch übrig, Jesus, dir von Herzen Danke zu sagen, dass wir mit dir eine lebendige Hoffnung haben. Und es gibt einiges in unserem Leben, was uns davon abhält, uns zu freuen auf das, was da kommt. Den Fokus immer wieder auf diese Zukunft zu legen und zu sehen, was da noch kommen wird. Und ich möchte dich bitten, dass du in uns Hoffnung bewirkst. Es ist ja dein Geist, der unserem Herz diese Hoffnung schenkt. Dann, wenn es schwierig ist, dann, wenn Herausforderungen kommen, dann, wenn auch Versuchungen da sind, die zu Prüfungen werden. Wir wollen die geduldig tragen und wir wollen nicht aufhören zu glauben und zu beten, dass du eingreifen willst. Segne uns und schenk uns diese lebendige Hoffnung mehr und mehr. Amen. Wir möchten jetzt ein Lied singen. Wir haben das schon mal hier in der Gemeinde gesungen. Ist für euch vielleicht ein bisschen neuer. Da geht es um